Neue Missbrauchsvorwürfe an der Odenwaldschule. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, und live dazu im Studio begrüße ich ganz herzlich Margarita Kaufmann. Guten Morgen. Ja, wir wollen ein bisschen über die Odenwaldschule heute sprechen in der ersten Stunde. Eine reformpädagogische integrierte Gesamtschule. Eigentlich sollte sie im April die 100-Jahr-Feierlichkeiten stattfinden. Was glauben Sie denn, wofür steht momentan, Frau Kaufmann, die Odenwaldschule?
Also momentan steht sie sicher für eine Schule, die immer wieder die Schlagzeilen füllt, und sie steht für eine Schule, die versucht, ihre Vergangenheit zu bewältigen und sie überhaupt zuerst mal anzuschauen. Und damit sind wir nun schon einen Monat beschäftigt, beziehungsweise die Öffentlichkeit ist damit beschäftigt. Wir als Schule haben eigentlich schon letztes Jahr damit begonnen, beziehungsweise ich als Schulleiterin in Zusammenarbeit mit einigen Altschülern, die auf mich zugekommen sind. Das heißt, mich beschäftigt das Thema schon eigentlich ein Jahr.
Aber es waren eben auch Altschüler, die eben Angst hatten, dass gerade im Rahmen dieser 100-Jahr-Feier sich die Schule ihrer Verantwortung beim Thema Missbrauch nicht stellt.
Genau, das war der Vorwurf, das war die Vermutung. Und es gab auch Anzeichen dafür, dass die Odenwaldschule dieses Thema zumindest mal nicht in den Mittelpunkt rückt. Ich denke, das wäre sicherlich nicht dazu gekommen, denn in der Vergangenheit hat die Odenwaldschule in ihrer eigenen Geschichtsschreibung davon gesprochen, dass in den 80er Jahren zwei ehemalige Schüler missbraucht worden sind. Heute gehen wir von weit über 30 aus, also zwischen 30 und 40, 33 Namen liegen vor, und inzwischen gehen wir davon aus, dass es um die 40 sind, und es handelt sich mitnichten nur um den Schulleiter, sondern um weitere Personen, Lehrkräfte, die an dieser Schule gewesen sind, die heute nicht mehr an der Schule sind. Also insofern ist es ein handfester Skandal, der sich letztlich in der Odenwaldschule in der Vergangenheit und der dort stattgefunden hat, der aber nicht bekannt geworden ist.
40 ehemalige Schüler erheben Vorwürfe. Gegen 9 ehemalige Lehrer ermittelt die Staatsanwaltschaft. Gegen Gerold Becker, der war der Schulleiter, ihr Vorgänger, Vorvorgänger von 69 bis 85, hat 99 die Staatsanwaltschaft wegen Missbrauch ermittelt. Das Verfahren wurde wegen Verjährung aber eingestellt. Gab es denn aufgrund dieser Schulvergangenheit sowieso schon einen speziellen Umgang mit dem Thema an der Odenwaldschule?
Ich denke, es gab auf jeden Fall einen speziellen Umgang. Denn als 1998 und 1999 das Thema bekannt geworden ist, als zwei Altschüler auf die Schule zugekommen waren, hat die Schule sich damit beschäftigt. Wenn man heute mit Schülern spricht aus dieser Zeit, sagt die absolute Mehrheit, wir wussten, dass es das an der Schule gegeben hat. Die Lehrkräfte wurden in Fortbildungen diesbezüglich weitergebildet, und die Schule selbst hat einen internen Ausschuss eingerichtet, ein Gremium zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Also die Schule hat sich mit dem Thema befasst.
Und trotzdem haben sie stattgefunden.
Ja, nein, das war ja danach. Also diese Befassung damit war danach. Aber was nicht stattgefunden hat, war die Aufarbeitung. Und das leisten wir jetzt, sozusagen zurückzuschauen, zu recherchieren, nachzufragen, die Altschüler zu fragen, was ist damals passiert und wer war betroffen.
Und Sie, Frau Kaufmann, haben ja den Stein der Aufklärung sozusagen ins Rollen gebracht. Jetzt sind einige Wochen vergangen, seit klar ist, wie viele junge Menschen missbraucht wurden. Wie erklären Sie sich denn, nachdem Sie sich jetzt auch so intensiv mit dem Thema beschäftigen, die Wand des Schweigens?
Ja, Wand des Schweigens, Mauer des Schweigens, Kultur des Wegschauens, all diese Begriffe wurden genannt von Betroffenen, aber natürlich auch in den Medien. Sicherlich war es so, dass innerhalb der Odenwaldschule, die über ein großes Gelände verstreut ist, ist es sehr leicht, Dinge nicht mitzubekommen, weil jedes Haus hat eigene Türen, und in jeder Familie, in Anführungszeichen, jeder Odenwaldschulfamilie, jeder Wohngruppe,
es konnten familienähnliche Strukturen.
Genau, konnten natürlich auch Dinge passieren, die versteckt geblieben sind, die geheim geblieben sind. Und was einige Lehrer gesagt haben, ist, dass sie durchaus Gerüchte gehört hatten, diesen aber nicht nachgegangen worden ist und sie selbst das auch nicht aktiv gemacht haben. Und dann gibt es ja noch die Feststellung.
Das macht einen natürlich fassungslos, wenn man eben feststellt, dass das Kollegium eben auch etwas wusste und die auch geschwiegen haben.
Ja, und wenn Sie aber zurückschauen, in 1999, als das in die Öffentlichkeit kam über einen Bericht in der Frankfurter Rundschau, war die Reaktion insgesamt in der Gesellschaft und natürlich auch in den Medien, in der Politik, bis zur Polizei, bis zur Staatsanwaltschaft eher eine verhaltene. Man hat danach geschaut, man hat nachgefragt, aber damit war es dann auch beendet. Also es war nicht, ich denke, man muss letztlich sagen, die Gesellschaft war damals nicht interessiert, so wie es heute ist. Wenn man heute über diesen Skandal hinweggegangen wäre oder über diese Missbräuche, ich glaube, Es wäre schlicht nicht möglich gewesen.
Und Zeit ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil in diesem Fall ist es natürlich so, dass die Taten dann eben auch verjähren. Wir sprechen gleich weiter und Sie bleiben mein Live-Gast, Frau Kaufmann, Leiterin der Odenwaldschule. Frau Kaufmann, diese Woche sind nochmal Fälle bekannt geworden, in denen in den 90er Jahren oder ein Fall bekannt geworden, eben auch Schüler missbraucht haben und ein Lehrer daneben stand und es gesehen, aber eben natürlich auch nicht gemeldet hat. Was können Sie uns dazu sagen?
Also als allererstes möchte ich dazu sagen, das ist kein Privileg der 90er Jahre und das ist auch kein Privileg der Odenwaldschule. Wir wissen aus verschiedenen Zusammenhängen, dass Schüler, Jugendliche sehr gewalttätig sein können gegeneinander. Ich erinnere mich an meine Lektüre, die Erlebnisse des Zöglings Törleß. Das war für mich die schrecklichste Geschichte, die ich damals gelesen hatte. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sowas in der Wirklichkeit passiert. Aber offensichtlich passiert es. Und die Altschüler, die auf die Odenwaldschule zugekommen sind in den letzten Wochen und Monaten, haben immer wieder davon berichtet. Aber wir haben nicht darauf geachtet, weil zunächst mal unser Fokus auf dem Missbrauch durch Lehrkräfte gelegen hatte. Und insofern waren wir natürlich alle auch entsetzt, als wir da mal genau hingeguckt haben oder hingehört haben.
Aber die Frage ist ja, ob die Situation, wenn Lehrer gewalttätig mit Schülern umgehen und Missbrauch stattfindet, ob das nicht auch eben Gewalt unter Schülern und Missbrauch letztendlich fördert.
Davon ist auszugehen. Wir wissen in zwei Fällen auch, dass zwei Schüler oder in beiden Fällen, dass die beiden Schüler selbst missbraucht worden sind. Also insofern sexualisierte Gewalt scheint erneut dann Gewalt auch zu produzieren oder sie zumindest mal zu begünstigen.
Nun gibt es eben eine Aufdeckung der Missbrauchsfälle. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich das Bewusstsein bei Lehrern, bei Eltern, bei Schülern nach dem Öffentlichwerden der Skandalfälle, dass sich das verändert?
Also davon bin ich absolut überzeugt. Wir haben in der Schule seit einigen Wochen natürlich über dieses Thema immer und immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen gesprochen. Es wird sehr viel mit den Schülern darüber gesprochen. Und das Bewusstsein der Gesellschaft ist sehr viel größer geworden. Das heißt, heute ist es sicherlich sehr viel einfacher für einen jungen Menschen darüber zu reden. Und er wird nicht auf Missverständnis, jedenfalls hoffen wir das, auf Missverständnis oder auch gar Ablehnung stoßen, wie das damals war. Denn einige Jugendlichen oder heute Altschüler haben erzählt, dass sie es damals ihren Eltern erzählt haben, dass sie darüber gesprochen haben und man hat ihnen nicht geglaubt. Heute denke ich, dass man den jungen Menschen sofort nachfragen würde und den Dingen nachgehen würde. Also das Bewusstsein ist insgesamt größer geworden und wir haben innerhalb der Schule auch verschiedene Angebote jetzt eingerichtet, zusätzlich um Hilfe jungen Leuten zu bieten, wenn sie selbst in irgendeiner Weise von sexualisierter Gewalt bedroht sind.
Aber trotzdem muss man natürlich nochmal sagen, viele der Täter bleiben ja straffrei, weil das Recht sie mit der Verjährung schützt. Sollte denn Ihrer Meinung nach, sollte man Missbrauchsfälle von Jugendlichen verjährungsfrei grundsätzlich stellen?
Ich denke, es ist gut, dass darüber diskutiert wird. Ich habe Vertrauen in unseren Rechtsstaat, dass hier eine gute, adäquate Lösung gefunden wird. Grundsätzlich wird immer wieder die Frage angestellt, oder die Frage gestellt, bei den Opfern sind die Folgen ein Leben lang zu spüren. Die Beschuldigten oder die Täter sind nach 10 oder 20 Jahren dann nicht mehr verfolgungsfähig. Diese Fragen müssen Juristen klären.
Sollte denn Ihrer Meinung nach, Sie haben ja dafür gesorgt, dass eben auch der Vorstand mit zurücktreten musste, der bekommt ja jetzt zum Beispiel keinen Besuch vom Staatsanwalt.
Na gut, also ich habe nicht dafür gesorgt. Es waren Forderungen vor allen Dingen aus verschiedenen Gremien außerhalb der Schule, aber auch innerhalb der Schule. Und mein Votum war, eine Schule in der Krise oder eine Organisation in der Krise braucht eine starke Führung und eine bestätigte Führung. Das war der Grund für den Rücktritt. Es gibt ja da kein Handeln, das strafrechtlich relevant wäre. Also es wurde ja keine Vereitelung von Aufklärung oder so etwas durch den Vorstand ist zu verantworten.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie dem Kollegium, die momentan da sind, die Mitarbeiter, die da sind, dass man denen hundertprozentig vertrauen kann, dass Sie da ein Team um sich herum haben, mit denen Sie dann auch tatsächlich nach vorne blicken können?
Ich hoffe sehr, dass in dieser Zeit natürlich die Mitarbeiter sich zu dieser Schule erneut bekennen und letztlich auch zu mir als Vorgesetzte und als Schulleiterin Und es gibt sehr viele engagierte Mitarbeiter innerhalb der Odenwaldschule. Und gemeinsam hoffe ich, dass wir durch weitere engagierte Arbeit diese Schule in die Zukunft führen können und dass das neue Jahrhundert, das für die Schule in diesem Jahr beginnt, ein gutes Jahrhundert werden wird. Natürlich kann man das nie ausschließen, wir wissen das nicht. Aber
das wünsche ich Ihnen auch, aber wenn man heute Morgen nochmal in die aktuelle Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schaut, da holt es Sie ja nun schon wieder ein.
Ja, das hat mich selber sehr bestürzt gemacht, zumal ich letztlich im Moment betroffen bin als die Person, deren PC sozusagen durch einen Mitarbeiter missbraucht worden ist und Informationen an externe Personen weitergegeben worden ist, oder zumindest mal in einem Fall. Und das ist nachgewiesen. Und das ist natürlich eine erneute Erschütterung für uns. Und es bleibt uns jetzt nur, uns zu besinnen darauf, wer will mit uns in die Zukunft gehen. Und wir haben über 200 Schüler, die in den nächsten Wochen und Monaten ihre Prüfungen machen bis zum Ende dieses Schuljahres. Und wir wollen in eine Zukunft gehen. Insofern sind wir gerade dabei, uns sozusagen innerlich und äußerlich neu aufzustellen, um dann durchzustarten. Das ist meine Hoffnung.
Also weiterhin hinzuschauen, nicht zu schweigen, Aufklärung zu leisten. Dafür stehen Sie. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio heute Morgen zum Thema Odenwaldschule. Frau Kaufmann.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Die Odenwaldschule ist eine von 192 sogenannten UNESCO-Projektschulen. Die gibt es bundesweit seit 1963. Ich bin jetzt im Gespräch mit Volker Hörold, Bundeskoordinator der UNESCO-Projektschulen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was genau ist eine UNESCO-Projektschule?
Eine Schule, die sich ganz besonders den UNESCO-Bildungszielen verschrieben hat. Im Zentrum stehen Menschenrechtsbildung, aber auch Friedens- und Demokratieerziehung, interkulturelles und globales Lernen. Und wer bei uns mitarbeiten möchte, muss nachweisen, dass er an diesen genannten UNESCO-Bildungszielen arbeitet. Dann ist er die interessierte UNESCO-Projektschule. Und dann werden noch weitere Stufen Mitarbeitende bis hin zur anerkannten UNESCO-Projektschule absolviert. Und dann am Ende bekommt die Schule das kann also 5, 6 Jahre manchmal dauern, die Urkunde aus Paris von der Zentrale und ist dann anerkannte UNESCO-Projektschule in einem internationalen Netzwerk von zurzeit ca. 8600 Schulen in allen UNESCO-Mitgliedsländern.
Meinen Sie denn, dass Eltern ihre Kinder noch guten Gewissens auf die Odenwaldschule schicken können?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil dieses Image der Odenwaldschule natürlich schon gelitten hat. Und das hat natürlich auch bei uns Schock und Entsetzen ausgelöst, weil ja gerade die Odenwaldschule, die seit Jahrzehnten im Prinzip schon eine Mitgliedsschule bei uns ist, ist natürlich ein Schock. Und das ist ein Schock nicht nur für Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken, sondern für jeden.
Und haben Sie über einen Ausschluss der Odenwaldschule nachgedacht?
Ja, das war natürlich die erste Reaktion. Aber nachdem man dann, wir haben uns dann im Laufe der Woche, die den ersten Veröffentlichungen folgte, eine Meinung gebildet und sind der Meinung, dass es eben nicht so sein kann, dass wir eine Schule erstmal prinzipiell ausschließen, weil es weder der Schule hilft, noch hilft es den Opfern, noch hilft es in ist es irgendein Schritt in Richtung Prävention.
Aber der Rücktritt des gesamten Vorstandes ist ja eigentlich nur auf den Druck der Engagierten oder des engagierten Engagements der Direktorin erfolgt und auf öffentlichen Druck.
Ja.
Also ist ja die Frage, ist da vielleicht zu spät reagiert worden?
Naja, also wenn ich die Zeitungsartikel, und ich habe eine ganze Menge dazu gelesen, richtig interpretiere, gab es ja schon mal eine gewisse Öffentlichkeit zu diesem Thema vor 10, 11, 12 Jahren in etwa. Und dann hat die Schule sich praktisch damit begnügt, dass sie gesagt hat, die Dinge, die in den 70er und 80er Jahren geschehen sind, sind verjährt. Und wir sind dann der Meinung gewesen, eine Offenheit im Umgang mit diesem Thema, in der Auseinandersetzung mit diesem Thema an unseren Schulen, eine solche Offenheit ist nie ein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von Stärke. Und das ist das, was damals wahrscheinlich die Auseinandersetzung, das Reden über dieses Thema, die Offenheit, die zu diesem Thema hergestellt werden muss, eher als Zeichen von Schwäche angesehen hat. Und das wollen wir ändern.
Ja. Aber wie setzt man denn da an? Was wird Ihr Weg sein? Weil uns ist ja klar, dass Kinder und Jugendliche aus Scham vielleicht schweigen. Das ist eventuell noch nachvollziehbar für uns Erwachsenen. Aber woher kam denn diese falsch verstandene Solidarität denn auch im Kollegium, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ja nicht alle Täter waren?
Also ich denke, es war sicherlich keine Solidarität, sondern einfach, wie gesagt, die Scheu davor, Dinge, die ja nicht hundertprozentig klar sind, einfach anzusprechen. Also diese Offenheit, von der ich gerade geredet habe, herzustellen.
Aber das passt ja dann eigentlich nicht zu den Zielen, die Sie am Anfang eben auch genannt haben, gerade für diese Schule.
Ja. Genau, da kann ich Ihnen also nur recht geben. Natürlich passt das überhaupt nicht dazu. Und deswegen, ich stehe auch im Kontakt mit der Schulleiterin Frau Kaufmann, die also ganz mutig und auch ganz beherzt diese Dinge angeht. da hat sie unsere volle Unterstützung. Was wir machen wollen, wir sind als Schulnetzwerk in der Lage, einmal im Jahr, im September ist das immer eine Jahrestagung anzubieten, die in allen 16 Bundesländern als Fortbildungsveranstaltung angeboten wird. Und wir wollen dieses Thema auf unserer Jahrestagung als ein Thema von vielen anbieten, um eine gewisse Sensibilisierung in den Schulen herbeizuführen und um den Schulen auch Mittel und Wege in die Hand zu geben, wie man in einem solchen Fall umgeht.
Aber wie können denn diese Mittel und Wege aussehen? Also ja. Was ist dann Ihr Ansatz ganz konkret?
Dass Lehrer und Lehrerinnen wissen, wie sie mit Anzeichen, die sich bei missbrauchten Kindern zeigen, wie sie da reagieren müssen. Und im Zuge dieser Sensibilisierung müssen wir dieses Thema an allen Schulen diskutieren, weil es einfach ein Thema auch bleiben wird. Es wird immer Pädophilie geben und der Umgang damit ist das, was wir trainieren müssen, was wir üben müssen, dass wir Schülerinnen und Schülern in unseren Schulen Strukturen anbieten, auf die sie sich verlassen können, in denen sie in einem Krisenfall wirklich aufgefangen werden.
Volker Hörold, Bundeskoordinator der UNESCO-Projektschulen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin jetzt live im Gespräch mit Professor Dr. Joachim Bauer. Der Mann ist sicherlich Ihnen ein Begriff durch sein erfolgreiches Sachbuch Lob der Schule, aber eben auch noch Arzt, Psychotherapeut und Neurobiologe an der Uniklinik Freiburg tätig und wie gesagt Autor des Buches Lob der Schule. Guten Morgen, Professor
Guten
Bauer.
Morgen. Guten Morgen, Frau Schäfer.
Fördert das geschlossene System von Internaten Ihrer Meinung nach Missbrauch?
Ich würde sagen, bei Lehrern, die eine Veranlagung haben zur Pädophilie oder eine Veranlagung haben, Kindern anderweitig Gewalt anzutun, wird die Gefahr, dass sie dieser Neigung nachgehen, im Internat eher größer sein. Aber Lehrerinnen und Lehrer, die dazu keine Neigung haben, werden das Kind nicht missbrauchen, egal ob es sich um eine normale staatliche Schule oder um ein Internat handelt. Das heißt, für bestimmte Personen ist das Milieu eines Internats quasi so eine Art Biotop, wo sie ihrer Neigung dann etwas leichter nachgehen können.
Aber eben welchen Schutz und welche Kontrollmechanismen kann man denn dann zum Beispiel in der Odenwaldschule einführen? Weil wir hatten ja gerade die Leiterin der Odenwaldschule, Frau Kaufmann, hier zu Gast im Studio und sie sagte, die Räumlichkeiten gerade an dieser Schule sind eben so, dadurch, dass Gebäude eben weit auseinander liegen, dass man auch schwer Kontrolle ausüben kann.
Ja, wir haben quasi in einem Internat ein Stück weit eine Situation wie in einer Familie, die zu Hause wohnt. Und wir wissen ja, dass sehr viel Missbrauch, ja der meiste Missbrauch, sowohl sexueller Missbrauch als auch körperliche Gewalt in Familien stattfindet. Und wir haben in Internaten eine ganz ähnliche Situation. Das Dilemma ist, dass der Lehrerberuf ein Beziehungsberuf ist. Sie können nicht Kinder, und zumal nicht im Internat, können Sie Kinder nicht unterrichten, ohne dass Sie auch eine Beziehung eingehen. Das heißt, der Beziehungsberuf Lehrer ist eine Sache, die auch in der Ausbildung eigentlich berücksichtigt werden müsste. Auf der anderen Seite haben Kinder und Jugendliche, vor allem wenn sie im Internat sind und ihre Eltern nicht um sich haben, tatsächlich auch ein Bedürfnis nach Beziehung, nach Vertrauen, nach Nähe. Die Kinder suchen nach der Resonanz, die sie in uns Erwachsenen auslösen. Das sind ganz wichtige Faktoren, die man nicht weglassen kann. Und weil der Lehrerberuf ein Beziehungsberuf ist, wo es ganz stark darum geht, Nähe und Distanz richtig zu regulieren, brauchen wir Lehrer, die ausgebildet sind, dafür diese Beziehungsarbeit richtig und sorgfältig und achtsam zu gestalten. Das heißt, wir brauchen gerade für Internatslehrer eine besonders gute Ausbildung im Bereich der Beziehungsgestaltung, im Bereich der Psychologie. Wir brauchen Supervision für Lehrerinnen und Lehrer, die an Internaten tätig sind. Und was ich auch glaube, ist, wir sollten an jedem Internat einen Ansprechpartner haben, eine Vertrauensperson, die außerhalb des Internats angesiedelt ist und unabhängig zur Verfügung steht für Schülerinnen und Schüler, die sich belästigt oder bedrängt fühlen.
Also wenn man Ihre Arbeit verfolgt, weiß man, Sie sind ein vehementer Verfechter der Ganztagsschulen. Nach all dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, eben auch diese Beziehung Lehrer-Schüler, gerade in der speziellen Situation von Internaten, bleiben Sie ein Verfechter auch von Internaten?
Ja, eigentlich schon. Also ich bin jetzt nicht ein besonderer Vertreter von Internaten, aber wir haben ja diese Einrichtungen der Internate, der Landerziehungsheime, weil es offenbar sehr viele Eltern gibt, die aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch sehr viele Jugendliche selber, die aus irgendwelchen Gründen sagen, ich möchte gerne auf mich ablösen von zu Hause und möchte früher als es andere tun, hier ein Stück auch Selbstständigkeit leben. Ich will auf die Gründe jetzt dafür nicht eingehen. Ich denke, die Tatsache, dass es diese Internate gibt, zeigt, dass es eine Nachfrage dafür gibt. Vielleicht nicht nur eben bei den Eltern, sondern auch bei Schülerinnen und Schülern. Und wir sollten jetzt nicht eine Kampagne gegen Internate führen. Was wir tun sollten, ist, dass wir hingucken, dass der Lehrerberuf, wie ich gerade schon sagte, ein Beziehungsberuf ist. Dass es also darum geht, dass Lehrerinnen und Lehrer bereits in der Ausbildung lernen, sich als Person in Augenschein zu nehmen, auch sich mit sich selber und ihren Bedürfnissen zu beschäftigen, sodass wir sicher sein können, dass bereits in der Ausbildung sichergestellt ist, dass Lehrerinnen und Lehrer später nicht sexuellen Missbrauch betreiben.
Das heißt, eine Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, wenn man als Lehrer ja pädophile Neigung hat.
Ja, also natürlich wäre es schon wünschenswert, dass Menschen, die an sich pädophile Neigungen feststellen, nicht in pädagogische Berufe gehen und auch nicht in seelsorgerische Berufe gehen. Aber es ist wichtig, dass auch die, die keine pädophilen Neigungen haben, lernen, wie man eine Beziehung mit Jugendlichen gestaltet, wie viel Nähe der Jugendliche braucht und wie viel Distanz es braucht. Und das kann man nicht einfach nur intuitiv entscheiden oder mit so großen Worten wie pädagogisches Eros. Das sind alles unbrauchbare, nebulöse Begriffe, sondern man muss sich wirklich genau anschauen, was passiert in dem Moment, wo es eine Beziehung gibt zwischen mir als Lehrkraft und dem Kind. Was sind da für Vorgänge wirksam? Was ist wichtig für das Kind? Ich muss ja auch Beziehung geben. Ich muss auch Nähe geben. Wir dürfen jetzt vor allem nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, wir wollen keine Beziehung. Wir wollen keine Nähe zwischen Lehrenden und Lernenden. Das wäre fatal, wenn wir das tun würden. Was wir brauchen, ist ein professioneller Umgang mit dem Beziehungsgeschehen.
Klare Worte von Ihnen, Joachim Bauer. Eine Frage habe ich noch ganz kurz zum Schluss. Gibt es denn, weil Sie gerade noch mal vorschlugen für die Odenwaldschule, dass man auch vielleicht jemanden einsetzt, der außerhalb des Lehrpersonals steht, der als Ansprechpartner zur Verfügung steht für die Jugendlichen? Ja. Gibt es denn Zeichen für Missbrauch, die Außenstehende, also außer die Lehrkräfte, vielleicht auch noch mal registrieren können, um dann eben auch zügig Hilfe zu leisten?
Leider keine spezifischen Zeichen. Also es gibt nicht Zeichen, wo man sagen kann, wenn das vorliegt, dann muss es Missbrauch sein. Es gibt, wenn ein Kind in Missbrauch reingerät, auf jeden Fall Reaktionen bei dem Kind, zum Beispiel Rückzug, Irritation, emotionale Instabilität. Solche Dinge können sich entwickeln. Allerdings nicht jedes Kind, was sich zurückzieht oder was emotional instabil wird, hat auch gleich Missbrauch erlebt. Das ist das Dilemma. Das heißt, man kommt nicht darum herum, dann, wenn man den Verdacht hat, dass das Kind oder der Jugendliche unter einer Bedrückung steht, unter einer Bedrückung leidet, dass man darüber spricht. Und leider ist es eben so, dass die missbrauchten Kinder und Jugendlichen schlecht darüber sprechen können, weil sie sich enorm schämen, weil sie sich zum Teil auch aus psychologischen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, schuldig fühlen. Also was mir sehr wichtig wäre, ist, dass die Ansprechpartner in solchen Internaten unbedingt außerhalb der Internate angesiedelt sein sollten, weil wir doch wissen, dass wenn solche Vertrauenslehrer innerhalb der Schule sind, natürlich in einem Loyalitätskonflikt sind. Das haben wir jetzt ja auch gesehen, gerade auch in der Odenwaldschule und in anderen Einrichtungen, dass es unbedingt jemanden braucht, der außerhalb ist und der unabhängig solchen Hinweisen nachgehen kann und das ernst nimmt, was solche Kinder, wenn sie sich melden, und man sollte unbedingt jedes Kind auffordern, sich zu melden, wenn es davon betroffen ist, dass dann solchen Hinweisen auch wirklich objektiv und sachgerecht und achtsam nachgegangen wird.
Und dass eben Kindern und Jugendlichen, wenn sie sich dann öffnen, natürlich eben auch Vertrauen geschenkt wird. Ja. Joachim Bauer, herzlichen Dank für Ihre offenen und klaren Worte. Gerne. Sie sind Arzt, Autor, Psychotherapeut, Neurobiologe. Herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Alles Gute.
Ich bin jetzt gleich im Gespräch mit der Autorin Mona Michaelsen. Und Mona war erst 5 Jahre alt, als ihr Stiefvater sie das erste Mal missbrauchte. Jahrelang fügt sie sich seinen Drohungen und erduldet das Martyrium in dem Glauben, dass ihr niemand helfen kann. Erst als sie es nicht mehr aushält, erzählt sie ihrer Mutter von den Dingen, die niemand wissen darf. Die jedoch schenkt ihr kein Gehör und es beginnt für Mona Michaelsen ein unentrinnbarer Kreislauf aus Leiden, Angst und Scham. Flüsterkind, so heißt ihr Roman, ist der ehrliche, schonungslose Bericht einer Betroffenen, der zeigt, dass es mehr als einen Schuldigen gibt, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Den Täter und diejenigen, die wegschauen und ihn gewähren lassen. Guten Morgen, Mona Michaelsen.
Guten Morgen.
Was denken Sie, wenn Sie von den aktuellen Missbrauchsfällen aus dem kirchlichen und schulischen Umfeld hören, die ja in der letzten Zeit verstärkt durch die Medien gehen?
Ich denke, was da jahrelang unter den wallenden Gewändern der Kirche versteckt war und jetzt an die Öffentlichkeit kommt, es scheint ein Fass ohne Boden zu sein, zeigt aber auch, dass es keine bestimmten sozialen Kreise gibt, in denen der Missbrauch stattfindet. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass das jetzt alles an die Öffentlichkeit kommt, den Opfern Gelegenheit gibt, wirklich über ihre Leiden zu sprechen.
Sie selbst haben ja Ihre Erlebnisse in einem Buch niedergeschrieben. Flüsterkind heißt es. Warum war es Ihnen wichtig, das Erlebte niederzuschreiben?
Es war in erster Linie sicherlich eine Therapie für mich selbst. Das hat sich im Laufe des Schreibens herausgestellt. Ich möchte wirklich, dass die Betroffenen wissen, dass Opfer wissen, du bist nicht alleine. Und wenn jemand anders darüber reden kann, dann kann ich das auch. Dann kann ich auch den Leuten sagen, was mir widerfahren ist und mir vielleicht so ein bisschen Erleichterung verschaffen.
Andererseits muss man ja sagen, Sie schreiben in sehr, sehr eindringlichen, sehr klaren Worten, in einer sehr klaren Sprache, eben auch all die Momente, in denen es jemand hätte merken müssen, in diesem Fall natürlich Ihre Mutter, eine Frau, die Ihnen sehr nahe steht. Sie sagen ganz klar, manchmal denke ich, ich zitiere das nochmal aus Ihrem Buch, dass dir doch einfach aufgefallen sein muss, wie lange er an mir herumgewaschen hat. Du warst die meiste Zeit selber im Raum, hast Zeitung gelesen oder Abendbrot Tisch gedeckt. Also die Frage ist doch eben auch bei den aktuellen Missbrauchsfällen, warum merken es dann eben nicht auch Außenstehende?
Ich denke, es ist so gewesen, dass sie gedacht hat, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Hat vielleicht deswegen die Augen davor verschlossen. Es ist ganz, ganz schwer, da als Betroffene nach einer Entschuldigung oder Erklärung für Täter oder wie in diesem Fall Mittäter zu suchen und die dann auch zu finden.
Aber gab es für Sie eine Möglichkeit, sich Außenstehenden anzuvertrauen, zum Beispiel Lehrpersonal?
Nein, das gab es nicht. Denn dadurch, dass mein Stiefvater durch Drohungen, durch Schläge eben deutlich gemacht hat, dass etwas sehr Schlimmes passieren würde, wenn ich mit jemand darüber reden würde, hat mich einfach stumm bleiben lassen, hat mich stumm werden und auch bleiben lassen.
Also die Antwort ist in diesem Fall natürlich ganz klar dann eben auch die Gewalt und der Druck gewesen des Stiefvaters. Den könnten Sie ja heute nicht mehr anzeigen, denn die Misshandlungstaten sind verjährt. Das ist ein Problem, das viele Misshandlungsopfer eben auch immer wieder haben, dass nach so langer Zeit juristisch man keine Handhabe mehr hat. Sind Sie der Meinung, dass man diesen Zeitraum verlängern sollte?
Auf jeden Fall. Missbrauch ist ja kein Fehlverhalten, das ein Staatsbürger irgendwann in der Vergangenheit mal an den Tag gelegt hat. Missbrauch ist ein Verbrechen mit wirklich weitreichenden Folgen für das Opfer. Das darf nicht verjähren. Alle Opfer müssen auch nach Jahrzehnten noch die Möglichkeit haben, ihren Peiniger anzuzeigen.
Hätten Sie es getan, wenn die Aufhebung der Verjährungsfrist in diesem Falle nicht wirken würde bei Ihrem Stiefvater?
Ich denke ja, heute bin ich so weit, dass ich sagen kann, ich würde es tun, meine Angst ist vorbei, ja.
Ihr Weg ist gewesen, ein Buch zu schreiben, einen direkten Brief an Ihre Mutter. Was können Sie als anderen Missbrauchsopfern raten?
Ich kann wirklich nur raten, nicht länger den Mund zu halten, sich jemanden zu suchen, dem man vertraut, vielleicht damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder mit Freunden zu sprechen, mit Psychologen. Man darf darüber nicht schweigen. Je mehr man in sein großes Fass von Not hineintut, desto voller wird es und irgendwann wird es einfach explodieren. Man darf nicht schweigen. Es kann nichts, dem Opfer geschieht nichts. Es kann nichts passieren. Es zeigt auch, du bist nicht der Täter, du bist das Opfer. Du hast jedes Recht der Welt darüber zu reden. Das muss den Leuten, den Opfern muss das einfach klar gemacht werden.
Frau Michaelsen, mich hat Ihr Buch sehr berührt, weil ich, anders als Sie, in einem sehr behüteten, sehr liebevollen Umfeld aufgewachsen sind. Wenn Sie heute an Familie denken, welche Assoziation haben Sie dann nach diesen negativen Erfahrungen, nach diesem Missbrauch innerhalb Ihrer Familie bei dem Stichwort Familie?
Bei dem Stichwort Familie denke ich zuallererst an meine mittlerweile erwachsenen Söhne und dass ich zum Glück die Kraft gehabt habe, bei ihnen alles ganz, ganz anders zu machen. Ich habe ihnen all das gegeben, was ich nicht bekommen hatte. Ich ging davon aus, dass das, was ich vermisst habe, genau das Richtige wäre, meinen Söhnen mit auf den Weg zu geben. Wenn ich an Familie denke, denke ich an meinen Mann und an meine beiden Söhne, ansonsten nicht.
Mona Michelsen, Sie sind Autorin des Buches Flüsterkind. Dein Mann hat mich missbraucht. Ein Brief an meine Mutter. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.